Dingen, sondern auch genießen von Gottes Gnade und Gottes Liebe. Das ist immer wieder ein fast unbegreifliches Geschenk, das wir aber trotzdem genießen dürfen, auch wenn wir es nicht komplett bis ins Letzte verstehen. Aber einfach immer wieder zu entdecken, zu erleben, das ist da für uns. Gottes Herz schlägt für uns, seine Tür ist offen für uns mit allem, mit dem wir kommen. Gnade ist ja nur da nötig, wo auch Fehler sind, da wo Sünde ist. Ansonsten wären wir gerecht und könnten von uns aus mit unserer Gerechtigkeit stark und mutig vor Gott kommen, aber eigentlich können wir das gar nicht. Eigentlich können wir uns nur verstecken und nur knien. Und dann kommt Gottes Gnade und richtet uns auf und öffnet uns die Tür und zieht uns an sein Herz. Das ist einfach unfassbar und trotzdem dürfen wir es erleben und genießen. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Thema Charakter, Schein oder Sein. Ja, genau. Ich habe mir drei Fragen gleich als erstes hier oben drüber geschrieben. Ich weiß nicht, ob wir auf alle davon Antworten in der Form finden, weil jeder diese Fragen auch ein Stück persönlich beantworten muss. Charakter hat ja mit meiner Person und dem, wie ich bin, zu tun. Und da stellt sich doch gleich erstmal die Frage, ja, wer bin ich eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Oder auch die Frage, wer möchte ich gerne sein? Oder wie möchte ich gerne sein? Und gleich als nächstes kam mir dazu die nächste Frage in den Kopf, nämlich die Frage, wer soll ich denn sein? Und spätestens an der Stelle wird es ein sehr breites Feld, weil je nachdem, wen man fragt, da sehr unterschiedliche Vorstellungen von existieren, wer ich sein sollte. Jeder Mensch, dem ich begegne, hat irgendwie eine Vorstellung davon, wie ich sein soll. Ebenso hat Gott eine Vorstellung davon, wie er sich mich gedacht hat, als er mich gemacht hat. Und wie bin ich denn jetzt nun? Wer bin ich denn jetzt nun? Ich habe zwei Bibeltexte, beide aus dem Matthäus-Evangelium. Der eine steht in Matthäus 23, die Verse 13 bis 28. Den lese ich zunächst einmal. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr verschließt den Menschen das Reich, das der Himmel regiert, denn ihr selbst geht nicht hinein. Und die, die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen. Und wenn ihr ihn gewonnen habt, dann macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Weh euch, ihr verblendeten Führer, ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an den Eid gebunden. Ihr verblendeten Narren, was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold erst heiligt? Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, muss er seinen Eid nicht halten. Wenn er aber beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Wie verblendet seid ihr nur? Was ist denn wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der das Opfer heiligt? Wer beim Altar schwört, schwört doch nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei Gottes Thron und bei dem, der darauf sitzt. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gebt noch von Gartenminze, Dill und Kümmel den zehnten Teil. Lasst aber die wichtigen Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das eine hättet ihr tun und das andere nicht lassen sollen. Ihr verblendeten Führer, die Mücke siebt ihr aus, aber das Kamel verschluckt ihr. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere vom Becher und Schüssel, aber was ihr drin habt, zeigt eure Gier und Maßlosigkeit. Du blinder Pharisäer, wasch den Becher doch zuerst von innen aus, dann wird auch das Äußere rein sein. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weiß getünchte Gräber, von außen ansehnlich, von innen aber voller Totenknochen und allem möglichen Unrat. Von außen erscheint ihr den Menschen gerecht, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Den zweiten Text lese ich am Ende, auch aus dem Matthäus-Evangelium dann nachher. Das sind ja echt harte Worte, die Jesus hier findet. Sehr klar, sehr deutlich, sehr direkt, nimmt kein Blatt vor den Mund. Was macht Jesus hier eigentlich mit diesen Gesetzeslehrern und Pharisäern? Wer waren eigentlich diese Gesetzeslehrer und Pharisäer? Wenn man es mal von der menschlichen Seite betrachtet, waren das eigentlich diejenigen, von denen man mindestens von außen und ich denke auch von der eigentlich ursprünglichen Motivation nichts anderes wollten, als genau das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat. Sie wollten gerne das Gesetz halten, so wie Gott es Mose gegeben hat. Und so wie es dann natürlich auch in der Folge, so machen wir das ja auch bis heute, es in verschiedene Lebensbereiche und Details auch angewandt oder interpretiert wird. Wenn das Gesetz ist, du sollst deinen Nächsten lieben, musst du ja überlegen, okay, wie mache ich das jetzt in den verschiedenen Elementen? Und genau das haben die Gesetzeslehrer und Pharisäer auch gemacht. Die haben sich überlegt, okay, wie macht man das jetzt, was Mose uns gegeben hat als Gesetzestext, und haben daraus nochmal konkrete Handlungsanweisungen in Gesetzesform entwickelt und verfasst. Ist ja erstmal ein guter Gedanke, oder? Eine praktische Anleitung dafür, wie man das Gesetz halten kann. Nun sind die Pharisäer und Gesetzeslehrer, gehe ich jedenfalls von aus, wie jeder andere Mensch auch, aber auf ein Problem gestoßen. Es ist nämlich mühsam, das Gesetz zu halten, um nicht zu sagen unmöglich. Man schafft es nicht immer. Selbst wenn man will, selbst wenn man sich Mühe gibt, gibt es Zeiten, Tage und Situationen, wo man an die Grenzen kommt. Manchmal kommt man an die Grenze in der Interpretation und sagt, ja, irgendwie würde ich das gerne, es passt aber nicht zusammen. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus unserem praktischen Alltag. Als Christen stehen wir ja dafür, dass wir sagen, Paare sollten miteinander verheiratet sein, damit Ehe und Kinder auch in einem geschützten Rahmen auch langfristig stattfinden. So, Ehepaar hat ein Kind, trennt sich voneinander. Oder auch nicht Ehepaar, wie auch immer, ein Paar hat ein Kind, trennt sich voneinander und du bist Vermieter und vermietest der Mutter mit dem Kind eine Wohnung. Und nach einer Weile kommt der Vater und sagt, ich würde ganz gerne wieder zu meiner Familie gehen. Und du stehst plötzlich in der Zwickmühle, weil du nämlich eigentlich sagen würdest, wenn ihr zusammen wohnen wollt, solltet ihr heiraten. Legitimierst du jetzt als Vermieter ein eheloses Verhältnis, wenn du ihn da einziehen lässt? Also machen wir das lieber nicht. Ja, aber was ist mit dem Kind? Braucht das Kind nicht den Vater? Was gewichtet mehr? Was wiegt mehr? Es gibt einfach Situationen, wo du nicht alles richtig machen kannst. Ich denke, unter anderem in solchen Situationen oder auch an den Stellen, wo du einfach sagst, das müsste ich tun, aber eigentlich passt es mir gerade nicht in Kram. Das ist ja auch extrem unangenehm. Also da gab es zum Beispiel die Regelung, dass du an einem Sabbat, also dem Feiertag, dem Ruhetag, den Gott eingerichtet hast, nur eine bestimmte Anzahl Schritte gehen durftest. Alles andere wurde als Arbeit interpretiert. Was du aber durftest, war über Wasser reisen, weil du ja im Prinzip vom Gedanken her dich auf ein Schiff begibst und auf dem Schiff nicht laufen brauchst, auch keine Arbeit hast. Das heißt, du hast Ruhe. Ja, also durftest du mit dem Schiff verreisen, bist am Tag vorher in den Hafen angereist, zu Fuß oder auf deinem Esel oder wie auch immer. Und am Sabbat durftest du dann tatsächlich noch das Schiff betreten mit der Anzahl Schritte, die dir zustehen, und mit dem Schiff losfahren. Den ganzen Sabbat konntest du fahren. Ja? Also du durftest über Wasser reisen. Was haben dann die Menschen da draus gemacht? Das waren ganz praktische Denker. Die haben sich gedacht, das ist ja eine super Sache. Ich darf nicht laufen, ich darf nicht auf dem Esel reiten. Das ist nämlich auch Arbeit. Aber ich nehme mir einen Wassersack, lege den auf den Rücken des Esels und setze mich oben drauf. Dann reise ich auf dem Wasser und es ist erlaubt. Der Mensch ist ja findig, ne? So. Mit anderen Worten, ich habe einen Weg drumherum gefunden, wie ich es trotzdem machen kann, aber in gewisser Weise, jedenfalls nach dem Buchstaben, trotzdem das Gesetz erfülle. Aber irgendwie weiß jeder, wenn er genau hinguckt, richtig ist das nicht. Und es gab viele solche Dinge, die die Pharisäer genau auf diese Art und Weise interpretiert und dann auch angewandt haben. Sie haben einen Weg drumherum gefunden, der legitimiert, dass sie etwas tun, was eigentlich vom Gesetz verboten war. Und genau das wirft Jesus ihnen hier vor, nicht nur für sich selbst, dass sie selber irgendwie so tun, als wären sie gerecht, ihr Gewissen irgendwie mit diesen Schleichwegen beruhigen, aber im Endeffekt trotzdem das Gesetz brechen. Und nicht nur, dass sie es für sich selbst tun, sondern sie sind gleichzeitig ja noch Wächter über das Gesetz für alle anderen. Mit anderen Worten, ich gucke nicht nur selber, dass ich es hinkriege, beziehungsweise irgendwie umgehen kann, damit es so aussieht, als würde ich es hinkriegen, sondern ich gucke auch noch bei den anderen, ob die es hinkriegen und sage ihnen ganz genau, was sie alles tun müssen. Und bin auch sofort da und dabei, wenn sie es nicht tun, und sage ihnen, warum das falsch ist und warum das so nicht geht. Warum machen Menschen das? Wir sind wieder bei der Frage, wer bin ich oder wer will ich sein oder wer soll ich sein? Der Anspruch Gottes aus dem Alten Testament war, damit ihr erlöst werdet, damit ihr heilig und gerecht seid, müsst ihr das Gesetz erfüllen. Natürlich wollten sie gerne Teil von Gottes Reich sein. Das war die eine Seite. Also haben sie versucht, das Gesetz zu erfüllen, haben aber gleichzeitig versucht, es sich möglichst leicht zu machen. Also vor Gott irgendwie gerecht zu sein. Sie haben sich bemüht, einen Maßstab zu halten, ohne ihn wirklich zu erfüllen. Und gleichzeitig auch vor Menschen. Sie haben versucht, etwas darzustellen, was sie nicht waren. Besser zu sein, als sie eigentlich waren. Oder besser dazustehen, als sie eigentlich waren. Ich glaube, das ist typisch für uns Menschen. Wir wollen gerne etwas darstellen. Und wir sind nicht immer das, was wir darstellen wollen. Wir wollen besser sein als das, was wir eigentlich sind. Wir wollen, dass Menschen uns in einem besseren Licht sehen, als der Mensch, der wir eigentlich sind und wo wir eigentlich stehen. Und phasenweise denken wir wohl auch immer noch, dass wir das auch irgendwie mit Gott machen müssten. Wir müssen uns vor Gott gerechter darstellen, als wir eigentlich sind, damit wir eine Chance haben, in sein Reich zu kommen. Was für eine verrückte Idee. Aber das ist eine unserer Motivationen, warum wir uns letztendlich ein Stück verbiegen, verstecken, nach außen anders darstellen als das, was in uns drin vorgeht und wie wir eigentlich motiviert sind. Es gibt ein zweites Motiv dazu, solche Masken zu tragen. Das liegt daran, dass wir nicht nur etwas darstellen wollen, was wir nicht sind, sondern auch, dass wir das verstecken wollen, was wir sind. Die Befürchtung, dass wenn tatsächlich ein Mensch oder gar Gott sieht, wie schwach ich eigentlich bin, was für Fehler ich mache, wie viel Sünde noch in meinem Leben vorhanden ist, dann bin ich nicht mehr liebenswert. Dann will niemand mehr was mit mir zu tun haben. Dann werde ich abgelehnt und ausgegrenzt. Also was tue ich? Ich versuche etwas darzustellen, was ich nicht bin, das zu verstecken, was nicht gut an mir ist und das, was ich irgendwie hinkriege, so darzustellen, als wäre es schon perfekt, heilig und gerecht. Einfach nur. Und ich denke, das ist, wenn man es zusammenfasst, die Basis, weil wir geliebt und angenommen sein wollen. Ich glaube, das ist das innerste und tiefste Bedürfnis jedes Menschen, irgendwo geliebt und angenommen zu sein. In der Psychologie nennt man das in manchen Bereichen Gruppenzwang. Ich verhalte mich auf eine bestimmte Art und Weise oder tue etwas, weil alle anderen es tun und ich Teil davon sein möchte. Ich möchte dazugehören. Ich möchte sein wie alle anderen, denn alle, die anders sind, sind irgendwie außen vor. Das Problem mit diesen Masken, die wir dann tragen, abgesehen davon, dass es für uns selbst nicht ehrlich ist, und das ist ja auch das, was Jesus in diesem Text hier hauptsächlich den Pharisäern und Gesetzeslehrern vorwirft. Er sagt, hey, ihr seid doch vor euch selbst gar nicht ehrlich. Ihr habt doch gar keinen Gewinn davon. Ihr seid dadurch nicht gerecht, nur weil ihr so tut, als ob. Nach außen sieht es gut aus, aber innen drin ist es wie ein Grab, Totengeweine. Außen schön geschmückt, hübsche Blumen drauf und so, aber drinnen verrottet der Körper. Und mit Menschen? Eigentlich sehen die Menschen nur die Maske, die du trägst. Und wenn du denkst, du bist geliebt, dann bist du gar nicht geliebt, sondern nur die Maske, die du trägst. Eigentlich lieben die Menschen nur die Maske, die du aufhast. Sie wissen ja überhaupt nicht, was dahinter ist. Und deshalb kann das auch gar nicht dieses innere Bedürfnis nach Liebe füllen, weil es nicht da ankommt, wo es hin soll. Es kommt nur bis zu der Maske. Es berührt gar nicht mehr unser Herz, weil die Menschen etwas lieben, was wir nicht sind. Wer dich nicht liebt, wie du bist, wird dich nur so lange lieben, wie du deine Maske trägst. Und Liebe zu deiner Maske erfüllt nicht wirklich deine Sehnsucht nach Liebe. Die Aufforderung von Jesus letztendlich hier ist: Werdet ehrlich. Werdet echt. Mit allen euren Ecken und Kanten. Steht zu dem, was ihr tut und warum ihr es tut. Wer kann so etwas tun? Nun, das kann nur derjenige tun, der schon weiß, dass er unabhängig von seinem Verhalten, seinem Handeln, seinen Motiven und Motivationen geliebt ist. Wenn Liebe abhängig davon ist, was ich tue und wie gut ich bin, werde ich immer versuchen, eine Maske zu tragen. Ich werde immer versuchen, besser zu sein, als ich bin und das Schlechte zu verstecken. Immer. Gott liebt dich bedingungslos. Und das befreit dazu, die Maske abzunehmen und du selbst zu sein. Egal, was du versuchst zu verstecken in deinem Leben, Wenn du die Maske abnimmst und es Gott zeigst, wird er nicht sagen, oh, hätte ich das erwartet oder gedacht, dann hätte ich dir nicht so viel Liebe gegeben. Er sagt dir, ich freue mich, dass du endlich offen und ehrlich bist. Und ich liebe dich dafür noch mehr, wenn das überhaupt geht. Ich glaube, noch mehr geht gar nicht. Aber es macht dich selbst frei, diese Liebe zu empfangen und anzunehmen. Plötzlich bleibt sie nicht an der Maske hängen, sondern sie berührt dein Herz. Du bist geliebt, trotz deiner Fehler. Du bist geliebt, obwohl du nicht die Ziele, die du oder vielleicht auch ein anderer für dich gesteckt hast, obwohl du sie nicht erreichst. Du bist sowieso schon geliebt. Was für eine Freiheit, von da zu sagen, hey, ich muss nicht mehr so tun, als ob. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf das auch vor Menschen. Die Herausforderung ist größer als bei Gott, denn Menschen lieben nicht bedingungslos. Leider, wir lieben viel zu wenig bedingungslos. Da können wir noch viel von Gott lernen. Aber besser von den wenigen, die es können und denen es gelingt, ehrlich und echt und wirklich geliebt zu werden, als von denen, denen ich die Maske vorspiele, nur bis zu dieser Barriere geliebt zu werden. Sei du selbst, aber bleib nicht, wie du bist. Denn wer geliebt ist, muss nicht so bleiben, wie er ist. Die Liebe, die er empfängt, ist unabhängig von der Veränderung. Aber die Liebe, die du empfängst, bewirkt Veränderung. Denn wenn du trotz deiner Ecken und Kanten geliebt bist, dann kannst du anfangen, Neues zu wagen. Vorhandene Liebe, die schon da ist, motiviert mich, ein besserer Mensch zu werden. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, mit Ecken, Kanten, Fehlern, Sünde und allem drum und dran. Wenn ich weiß, ich bin nicht der Beste in diesem oder jenem, ich bin nur Mittelmaß und ich bin trotzdem geliebt, dann kann ich sagen, hey, für den, der mich liebt, will ich aus dem, was ich habe, das Beste machen. Und für den, der mich liebt, will ich das Beste geben. Für den, der mich liebt, will ich der Beste sein, der ich sein kann. Von da aus kann ich das tun und es ist keine Maske mehr. Und wenn ich es ein Stück schaffe, dann gebe ich dem Ehre, der mich liebt. Und wenn ich scheitere, ist seine Liebe immer noch da und hat sich nicht verändert, nicht ein Stück. Wer bist du? Wer willst du sein? Sei du selbst und bleib nicht, wie du bist. Noch einmal, im 15. Kapitel, schon auch im Matthäus-Evangelium, sagt Jesus zu den Menschen um ihn herum, ihr Heuchler, auf euch trifft genau zu, was Jesaja geweissagt hat. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihr Dienst an mir ist ohne Wert, denn sie lehren, was Menschen erdachten. Öffne Gott dein Herz. Wir haben heute schon vom Herz gehört. Öffne Gott dein Herz für seine Liebe. Du brauchst nicht irgendwas mit den Lippen bekennen, was du nicht bist oder was du nicht hast. Wenn du dich ungeliebt fühlst, kannst du das Gott sagen. Wenn du Schwächen in deinem Leben hast, kannst du ihm das sagen. Und damit dein Herz für seine Liebe öffnen. Dann kommt nämlich dein Herz seinem nahe. Das ist die Zusage, die hier drin steckt. Nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern das Herz öffnen, mit dem Herz Gott nahe kommen, ehrlich und echt werden. Und es befreit. Es befreit dein Leben. Amen. Du uns befreist mit deiner Liebe. Du beschenkst uns nicht für das, was wir getan haben. Du liebst uns nicht für das, was wir sind oder was wir versuchen hinzukriegen. Wir dürfen dir alles aus unserem Leben ganz ehrlich bringen. Dürfen wir unsere Freuden mit dir teilen, dir dankbar sein für das, was gut ist in unserem Leben, was wir können, was uns gelingt, wo wir beschenkt sind. Und wir geben dir das, wo wir versucht haben, uns nicht gelungen ist, für das, wo wir versucht haben, Auswege zu finden, um das herum, was eigentlich gut wäre und richtig wäre. Sieh unser Herz, Herr. Sieh unser Herz. Wir wollen echt sein vor dir, damit deine Liebe wirklich bei uns ankommen kann und nicht nur bis zu unserer Maske reicht. Ich bete darum, Herr, dass du heute Menschen mutig machst, ihr Herz dir zu öffnen, zuzulassen, dass du den Schmerz rausnimmst, zuzulassen, dass deine Liebe das ausfüllen kann. Ich bete, dass deine Gnade durchdringt für alles Fehlverhalten. Ich bete, dass Freiheit kommt von allen Ängsten, nicht wert zu sein. Deine Liebe überwindet das alles, Herr. Wir wollen der Mensch sein, den du in uns hineingelegt hast. Wir müssen das nicht krampfhaft versuchen für deine Liebe, sondern wir dürfen befreit sein von dir dazu. Und du setzt das Stück für Stück in uns um. Danke, dass du geduldig mit uns bist und dass wir heute einen Start machen können oder einen nächsten Schritt in diese Richtung. Und du uns da drin begleitest, an unserer Seite bist, unsere Kraft dazu bist, unsere Motivation. Danke, dass du mich liebst.